Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es gibt einen Psalm, ganz konkret ein Vers, der mich mit dem Thomas Herwing besonders verbindet. Der Thomas Herwing ist ja der Missionar in der Slowakei, mit dem wir jetzt ein Jahr lang die Freizeit geplant haben. Und dann sind die meisten unserer Pläne in Luft aufgegangen, wir konnten es jetzt nicht mehr so durchführen, es ging also ein bisschen drunter und drüber, aber es ist einfach schön, dass dieser Vers uns schon die ganze Zeit begleitet und deshalb auch heute kurz vor dieser Freizeit nochmal eine Predigt zu Psalm 27 und es ist vor allem dieser erste Vers: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Dann geht es weiter: Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Also in allen Hochs und Tiefs war das irgendwie ein Vers, der uns immer wieder den Ausblick gegeben hat auf Christus, dass wir wirklich ihn in allen Situationen vertrauen können. Und schaut, wie der Psalmist jetzt hier weiter betet. Der Psalm ist ja von David: Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in meinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg. Und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Also so schön dieser Psalm losgeht, im ersten Teil dieses grenzenlose Gottvertrauen, so stark klingt doch dann der Zweifel und die große Angst im zweiten Teil dieses Psalms durch. Man weiß nicht so richtig, woran man ist. Betet jetzt hier einer, der fest auf Gott vertraut, selbst in der größten Not? Oder betet da einer, der am Verzweifeln ist, der in Sorge und Angst versinkt, der gerne auf Gott vertrauen möchte, aber sich ja irgendwie förmlich dazu aufrufen muss, ermahnen muss, jetzt vertrau ihm doch. Der erste Teil ist dieses grenzenlose Gottvertrauen und im zweiten Teil ist einfach diese große Angst und Sorge, die da deutlich wird. Das Hauptanliegen in beiden Teilen dieses Psalms ist das Gleiche. Es ist die Bitte um Gottes Gegenwart. Also mag kommen, was will, Hauptsache ist, dass du, Herr, bei mir bist. Wir kennen das von kleinen Kindern, die sind neugierig, die wollen gerne neue Sachen entdecken und überall hingehen, aber bitte mit Mama oder Papa. Ja, ich gehe dorthin, ich mache das, ich kletter da hoch oder ich klingel an der fremden Tür oder was auch immer, aber bitte komm mit, ja, möglichst noch an die Hand fassen. Und genau das ist das. Es mag kommen, was will, wenn du, Herr, bei mir bist. Aber wie sollen jetzt dieses Gotteslob und auch das Vertrauen auf Gott, auf seine Gnade und Nähe, auf Rettung und Schutz und Hilfe, wie sollen wir das verstehen angesichts dieses zweiten Teils oder dieser Angst, dieser Sorge, dieser Verzweiflung? Wo der Psalmist, wo David hier deutlich macht, irgendwie Gott ist nicht da, Gott ist fern, sein Angesicht ist abgewandt. Und wenn Gott sein Angesicht abwendet, dann heißt das, er wendet seinen Segen ab, seine schützende Hand. Was will uns dieser Psalm, was will uns Gott durch diesen Psalm sagen? Liebe Geschwister, dass Gott bei uns ist, das bedeutet nicht, dass jegliches Leid und Not nicht mehr bei uns sind, dass sie abwesend sind. Mit Gott verbunden zu sein, bedeutet nicht, dass es kein Leid und keine Not und keine Anfechtung mehr im Leben gibt. Die Not kommt, ihr wisst das. Wohlstand, Frieden, Freiheit, Sicherheit und Gesundheit, erst recht, das sind alles zerbrechliche Dinge. Das sind Dinge, die wir uns wünschen, die wir brauchen, für die wir viel tun, aber die sehr zerbrechlich sind. Und Jesus ist gekommen, um uns zu helfen, uns zu retten, aber er ist nicht gekommen, um uns weltlichen Frieden und Wohlstand zu bringen oder vielleicht zu garantieren. Wer weiß, was auf uns noch zukommen wird? Jeder von euch hat ja schon so gewisse Not und Leid erlebt, aber weiß, was noch auf uns zukommen wird. Wer weiß, was auf unsere Kinder, auf die folgende Generation zukommen wird, welche Verfolgung oder welche Verführung, welche persönlichen Nöte jedes Kind mal in seinem Leben erleben wird. Eines der schrecklichsten Nöte für ein Kind, das erwähnt ja David hier in diesem Psalm, das ist, wenn ein Kind von Vater und Mutter verlassen wird. Das ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Selbst erwachsen gewordene Waisenkinder, selbst die dann frühzeitig adoptiert wurden und eine wirklich behütete Kindheit hatten bei ihren Adoptiveltern, selbst die Kinder fragen sich ein Leben lang, warum hat mich meine Mutter weggegeben? Warum wollte mein Vater nichts von mir wissen? Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Welcher Trost ist es, wenn wir dann hier lesen können, dass der himmlische Vater uns nicht nur kennt, sondern uns annimmt, uns aufnimmt. Ja, Vers 10 steht, so nimmt doch der Herr mich auf. Und das kann man tatsächlich so verstehen, auch so übersetzen, dass der Herr mich hochnimmt, wie ein Vater sein Kind. Das Kind kommt an, es hat Angst, irgendwas, oder Mutter, Vater nehmen das Kind dann erstmal hoch und auf den Arm. So kann man das hier verstehen. So nimmt doch der Herr, unser himmlischer Vater, uns in den Arm. Der Psalmist macht deutlich, dass es für ihn förmlich undenkbar ist, dass Vater und Mutter ihn verlassen. Aber noch viel undenkbarer ist es, dass Gott uns verlässt. Dennoch, Not und Leid werden kommen. Keiner ist davon ausgenommen. Und die Frage ist letztlich nicht, ob Not überhaupt kommt, sondern was machen wir, wenn sie kommt? Was macht ihr in euren Anfechtungen? Die Frage ist, seid ihr vorbereitet? Seid ihr gewappnet? Und deshalb lautet mein erster Punkt heute, wie du dich auf Leid und Not vorbereiten kannst. Wie du dich vorbereiten kannst. Und ich weiß nicht, wie ihr das in eurem Leben macht, aber eine der beliebtesten Methoden in Deutschland jedenfalls ist, und ich nenne sie die Schachmethode. Ich weiß nicht, ob es da noch einen offiziellen Namen gibt, aber das ist so die Methode, die wir hier in unserem Land sehr oft verwenden. Das ist einfach Schachmethode. Ja, Schach, das, ich weiß nicht, ob ihr Schach spielt. Ich spiele es nicht. Das ist mir einfach, man muss zu viel denken, weil das ist ein guter Schachspieler. Ja. Er denkt quasi nicht nur, was mache ich jetzt als nächstes, wie reagiere ich, sondern er denkt mehrere Züge im Voraus. Wenn ich nämlich jetzt das mache, könnte er das machen, dann würde ich das machen, dann macht der andere Spieler das, dann mache ich das. Und vielleicht nochmal. Aber der könnte ja auch anders reagieren. Da muss ich also noch einen anderen Gang denken und noch einen Gang und noch einen Gang. Also richtig gute Schachspieler, die sind einfach Wahnsinn, ja. Die denken, die haben alles schon im Vorhinein bedacht. Man braucht Konzentration und Scharfsinn, man muss weit vorausdenken. Und vielleicht seid ihr nicht so gute Schachspieler. Aber vielleicht seid ihr sehr gute Lebensschachspieler. Dass ihr euch versucht, auf jede Situation, was auch kommen mag, gut vorzubereiten. Ja? Die Regel Nummer eins ist natürlich für uns, wir müssen Geld sparen. Das ist ganz wichtig, man braucht erstmal genügend Geld, dass man abgesichert ist. Die Regel Nummer zwei, oder vielleicht ist das momentan die Regel Nummer eins, jedenfalls wird uns das ja von allen Kanälen verkündet, ist Impfen. Lass dich impfen und dann bist du sicher. Früher hatte ich gesagt, gesund ernähren und Sport treiben, das ist alles nicht mehr so sicher. Jetzt ist es anscheinend nur noch Medizin, was uns retten kann. Dann natürlich Krankenversicherung, überhaupt über alle möglichen Versicherungen. Das ist unser Ding, ja, Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsverunsicherung, Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Also man kann sich wirklich gegen alles absichern lassen. Gegen alles. Also fast alles. Die Nebenwirkungen bei Impfungen, das gibt's, das muss man selbst tragen, leider. Aber es gibt Reiserücktrittsversicherung, Rechtsversicherung, Mehrlingsgeburtenversicherung, könnte ja sein. Man will ein Kind, aber eben nicht zwei auf einmal. Es gibt Hochzeitsversicherung, falls dein Bräutigam oder deine Braut dich vom Altar stehen lässt. Es gibt auch eine Alienversicherung. Es gibt alles. Wir können uns absichern gegen alles. Und in Bezug auf Menschen, auf Beziehungen, ist es dann natürlich, dass man erstmal auf Distanz bleibt. Ja, lieber erstmal misstrauen. Ich will keine Enttäuschung erleben, ich will keine Verletzung erleben, ich bleibe auf Distanz. Verbindlichkeiten auch. Ja, nicht eingehen. Alles offen lassen. Immer einen Plan B haben, mindestens. Nicht gleich jeder Einladung zusagen, es könnte ja noch was Besseres kommen und so weiter. Wir planen voraus. Wir sind vorbereitet. Und ich sage nicht, dass alles falsch ist. Es gibt gute Versicherungen, ich habe auch Versicherungen abgeschlossen. Es ist nicht alles falsch, ja? Und es gibt auch gute Impfungen, also keine Frage. Es gibt gute Medizin, Gott sei Dank. Und vielleicht ist es auch so, dass ihr schlechte Lebensschachspieler seid und dass ihr noch nicht mal einen guten Plan B habt. Ja, Arnold Schwarzenegger hat das ja so gesagt. Ich habe Erfolg gehabt in meinem Leben, weil ich keinen Plan B hatte. Weiß nicht, ob das jetzt die Lösung ist. Kann ja sein, dass es bei euch so ist. Ja, vielleicht habt ihr auch gar kein Geld für Versicherung. Aber der Wunsch, für den Fall des Falles was im Petto zu haben, vorbereitet zu sein, nie in der Gefahr sein zu müssen, irgendwann mal dumm dazustehen oder verletzt zu werden. Dass der Wunsch da ist, ich möchte abgesichert sein, vorbereitet sein. Ich glaube, das ist bei jedem von uns so. Aber sind wir wirklich dadurch vorbereitet, durch diese Art Lebensschachspiel? Sind wir auf die Not und auf den Schicksalsschlag vorbereitet, auf Leute, die uns was Böses wollen, auf Streit und Trennungen, auf Krankheit? Können Christen sich absichern gegen ihre eigenen Begierden und Sünden, gegen Versuchungen, Verführung oder vielleicht sogar Verfolgung? Also wenn es da eine Versicherung gibt, gib mir bitte Bescheid, ich kenne keine. Es gibt keine Absicherung dafür. Und was können wir tun? Was hat David getan? Wie hat er sich vorbereitet auf Leid und Not? Zwei Dinge hat er getan. Das eine ist, er hat Gott gelobt. Und das andere ist, er hat Gott gesucht. Gott zu loben, das bedeutet nicht nur einfach zu sagen, wie groß und herrlich Gott ist, sondern es bedeutet vor allen Dingen, man hält es sich selbst vor Augen. Das ist ganz wichtig. Man hält es sich selbst vor Augen. Man erinnert sich selbst daran. Und ich rede natürlich hier nicht davon, dass wir einfach irgendwelche Lieder mitträllern oder irgendwelche Gebetsfloskeln runterleiern. Ich rede natürlich hier von einem Lob, was wirklich von Herzen kommt, was also aus der Erkenntnis kommt, die man über Gott hat. Ja, wer Gott erkannt hat, seine Liebe zu uns in Christus. Wir haben uns das ja in den letzten Predigten über Johannes 3,16 angesehen. Wer erkennen konnte, wie groß diese Liebe ist, wer gleichzeitig erkennen konnte, wie groß die eigene Verlorenheit ist, wie groß die Sünde ist. Wer sehen durfte, dass Gott einem dennoch annimmt, wie ein Kind aufnimmt, die Schuld vergibt. Der wird zwangsläufig und trotzdem freiwillig Gott loben und preisen. Der kann nicht anders, als von ganzem Herzen Gott darüber zu loben und zu preisen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, er ist meine Lebenskraft, er ist mein Zufluchtsort. Vers 5 und 6, er hat mich erhöht, er hat mich gerettet, deshalb juble ich. Ich will singen und spielen dem Herrn. Das ist die ganz natürliche Reaktion. Das ist das eine. Er lobt Gott, er hält es sich selbst vor Augen, wie herrlich Gott ist. Und das zweite ist, er sucht Gott. Denn wer das erkannt hat, der möchte zu Gott. Ein Sünder, der erkannt hat, wie groß seine Sünde und Verlorenheit ist und wie viel größer Gottes Gnade ist, der will zu Gott. Der will die Liebe in Christus. Der möchte Jesus in seinem Leben haben. Und zwar nicht so als Beifahrer, so als ist auch eine gute Zusatzoption, sondern wirklich als Herr und Heiland. Ich möchte dir gehören. Die Bibel nennt das, dass ein Mensch dann umkehrt. Er tut Buße. Er hängt sich mit seinem ganzen Herzen an Gott. Und wenn er einmal diese tiefe Verbindung mit Gott, mit Jesus erfahren hat, diese Freude über das Evangelium, über die Liebe Gottes, dieses bedingungslose Angenommensein, ich habe selber mit mir ein haufenweise Probleme, ich habe mit der ganzen Welt Probleme, aber jetzt merke ich, Gott liebt mich und nimmt mich an, wie ich bin. Wer das erfahren hat, der will das dann immer haben. Der will das haben, das brauche ich. Es ist im positiven Sinn wie eine Droge. Es ist, man braucht das, man will das. Eines erbitte ich von dem Herrn, Vers 4. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen. Das ist hier natürlich in alten Worten ausgedrückt, in Bildern, dass ich quasi im Tempel bin, dort im Gottesdienst bin, die Herrlichkeit Gottes schaue. Aber das bedeutet nichts anderes, als dass ich wirklich spüre, es weiß, es erkenne, es merke, Gott ist bei mir. Er nimmt mich an. Es mag kommen, was will, ich habe Jesus. Und wenn er es einmal nicht mehr so deutlich spürt, wenn da irgendetwas zwischen Gott und ihm kommt, sei es die Gewohnheit, die Routine, das Abstumpfen oder eben die Sünde, die eigene Sünde, dann sehnt er sich danach. Es ist nicht so, dass er sagt, naja, das ist ein bisschen ruhigeres Fahrwasser gekommen. Ja, so das Liebespaar kann kaum noch sich voneinander entfernen, will immer zusammen sein. Aber die reden. Ja, aber nach ein paar Jahren können sie ganz ruhig am Tisch sitzen. Wenn der andere mal ein paar Tage weg ist, man kann damit leben. Ja? Nein, wer das gespürt hat, wer diese Liebe Gottes erkannt hat, und der hat sie dann nicht mehr, der spürt es dann nicht mehr, da ist irgendwas zwischen ihm und Gott. Und sei es eben die Gewohnheit, die Routine, der will es wieder zurückhaben. Gott sei mir bitte nah, und zwar so, dass ich es spüren kann. Stärke mein Glauben. Ihr könnt durch die Psalmen durchgehen, die für uns oftmals so eine Art Durchgang durch die großen Not- und Leidenssituationen in Davids Leben sind. Leid und Not durch seine Feinde und natürlich auch durch seine eigenen Sünden. Und er hätte Gott immer in diesen verschiedenen Situationen um so viele Dinge bitten können, die da vielleicht wichtig gewesen wären. Gib mir hier den Sieg, gib mir hier mehr Kraft, was auch immer, was er alles gebraucht hätte. Aber seine wichtigste und seine größte Bitte war immer, ich will dich selbst. Er hat auch andere Sachen darum gebeten, aber seine größte Bitte war, ich will dich selbst. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Halte mich nah bei dir, denn wenn du selbst mein Licht und meine Rettung bist, wenn du selbst meine Zuflucht und meine Kraft bist, dann muss ich wahrhaft vor nichts und niemanden Angst haben. Und diese Attribute, die hier Gott in diesem Psalm zugeschrieben werden, mit dem er beschrieben wird, Licht, Heil, Zufluchtsort, also Tempel, das Zelt, der Fels, all diese Dinge, das sind alles Attribute der Nähe Gottes, dass Gott uns bei uns ist, dass Gott uns schützt. Und das sind alles Dinge, die dann im Neuen Testament auf Christus angewandt werden. Könnt ihr wirklich durchgehen, ja? Das Licht, Jesus sagt, ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Oder Heil, ja? Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Oder dieser Zufluchtsort, der hier beschrieben wird mit mehreren Bildern. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir können uns in diesem Zelt bei Gott schützen, wird im Psalm gesagt. Und über Jesus wird gesagt, dass er in seinem, als er Mensch wurde, quasi unter uns Menschen zeltete. Es ist wirklich dieses Wort, er lebte unter uns, er wohnte unter uns, er kam zu uns. Und da ist aber eigentlich dieses Wort von Zelt, von Stiftshütte. Er ist selber der Ort, dieser schützende Ort, wo wir uns bergen können. Oder Tempel wird auch in dem Psalm erwähnt. Er ist der Tempel, er ist der Ort der Gegenwart Gottes selbst. Oder dieser Fels, auf dem wir dann stehen dürfen, sicheren Stand haben. Jesus sagt, ich bin der Stein, ich bin der Eckstein, auf dem ihr aufbauen könnt. Ich bin der geistliche Fels, der euch geistlich ernährt. Also, wie lautet demnach die Antwort auf die Frage, wie kannst du dich auf Leid und Not vorbereiten? Die Antwort lautet, pflege deine Beziehung zu Jesus. Pflege deine Beziehung zu Jesus durch die drei Gs. Und damit meine ich nicht getestet, geimpft und genesen, sondern Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet. Das sind die wichtigsten drei Gs im Leben. Also hänge dich an ihm, indem du ihn lobst, indem du dir vor Augen hältst, dass er dein Licht und dein Heil, deine Zuflucht ist, der dich schützt und der dich erhebt. Und strebe nach tieferer Gemeinschaft mit ihm. Und dann bist du vorbereitet, weil du dann eben in der Not weißt, auf Gott ist Verlass, ich kann auf ihn vertrauen. Auch wenn scheinbar die Hilfe erstmal ausbleibt, das ist ja der Punkt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, was du dann in Leid und Not tun sollst. Also nochmal, an Jesus zu glauben bedeutet nicht Abwesenheit von Not und Leid. Es bedeutet, in Not und Leid Zuversicht zu haben, begründete Hoffnung zu haben und aufgrund dieser Hoffnung dann Gott anzurufen und anzuflehen. David fleht hier nicht in der Hoffnung, das ist das, ja, er fleht nicht in der Hoffnung, dass Gott eventuell ihm helfen wird. Also wir das vielleicht machen, wenn man, was weiß ich, angehalten wird, man ist zu schnell gefahren und man ist mit dem Fahrrad ohne Licht gefahren oder was auch immer und dann fängt man sofort an, sich zu erklären, warum das passiert ist und warum es überhaupt nicht anders ging. Eventuell könnte ja der Polizist Gnade vor Recht walten lassen. Also Verständnis hat und sagt, okay, das darf auch nicht nochmal vorkommen. Ja? Und es hat ja vielleicht auch schon mal geklappt, dann probiere ich es doch gleich nochmal. Oder wir hoffen darauf, dass dann heute auch das Wetter gut wird und die Sonne noch rauskommt oder bleibt. So, vielleicht klappt es ja. Nein, David ruft aus höchster Not. Seine Feinde sind groß und mächtig, sie schüchtern ihn ein, sie machen ihn Angst. Aber er fleht zu Gott, weil er weiß, dass Gott ihn hört. Er weiß es. Vers 9, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Er könnte in der Situation durchaus den Mut verlieren, er könnte aufgeben, verzweifeln. Er hätte genug Grund dazu. Und wir haben auch oft genug Grund zu sagen, ich schmeiß alles hin, ich pack es nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht gerade so fühlt, dass man in so einer Situation seid, wo der Druck zu groß wird. Und es muss ja nicht immer so dieses große Leid sein, der große Schicksalsschlag. Manchmal ist es halt einfach die ewige Routine oder dieser tägliche Glaubenskampf. Oder die Sünde, die uns immer wieder zu Fall bringt. Der Druck, der einfach jeden Tag da ist oder immer mehr wächst. Hier Vers 13, da steht, ach, wenn ich nicht gewiss wäre. Ach, das Wort ist ein wichtiges hebräisches Wort. Es gibt ein Buch in der Bibel, das heißt im Hebräischen so. Das heißt einfach, ach, das nennen wir im Deutsch Klagelieder. Das sind die Klagelieder Jeremias. Das ist wirklich, es ist alles zerstört. Es ist alles aus. Es ist nur noch Klage da. Ach. Aber dann geht es weiter. Wenn ich nicht gewiss wäre. Also es gibt genug Grund, um aufzugeben. Aber ich bin gewiss, dass Gott bei mir ist und mir helfen wird. Und ich das Land der Lebendigen sehen werde. Jesus sagte uns, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle. Und wir könnten hier einfügen, als alle Probleme. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Den Frieden mit Gott in meinem Herzen, meine ewige Rettung, die können mir keine Menschen, keine Heere und auch kein Teufel rauben oder zerstören. Nicht, weil ich so stark bin, weil ich so fest stehe, sondern weil Gott meine Zuflucht ist, weil er mich in seiner Hand festhält. Also die Grundlage unserer Hilferufe bei Gott ist nicht das Denken, ja, probieren kann man es ja mal, ja, Not lehrt beten. Ich glaube, fast alle Menschen haben in der Not schon mal gebetet. Vielleicht hilft es ja. Und manchmal funktioniert das ja auch. Viele Menschen haben so auch Gebetserhörung erfahren. Selbst Martin Luther hat so gebetet. Der hat noch nicht mal zu Gott gebetet, sondern zur heiligen Anna. Und ihm wurde in diesem Gewitter geholfen. Aber wisst ihr, diese Art beten lässt einem weiter in Unruhe, Zweifel, Angst und Furcht. Selbst wenn ich dann eine Gebetserhörung erfahre, Hilfe in der Not, dann in der nächsten Not habe ich wieder diese Zweifel, diese Unruhe, diese Angst. Die Grundlage unserer Hilferufe ist eben nicht eine vage Hoffnung, sondern Gottes unerschöpfliche Macht und seine bedingungslose Gnade. Er kann mir helfen und er will mir helfen. Er hat es in der Vergangenheit getan und hat mir sein Wort gegeben. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Er hat eine feste Beziehung, einen festen Vertrag gemacht, könnte man fast sagen. Und ich darf ihm jetzt beim Wort nehmen, ich darf ihm sein Wort vorhalten. Ja, wirklich, so wie ihr schließt einen Vertrag für irgendwas, jetzt tritt das ein und dann könnt ihr hingehen und sagen, hier, da habe ich noch Garantie drauf. Fertig. Und so ähnlich ist es noch viel stärker, dass Gott sagt, ich gebe euch mein Wort, ihr könnt euch darauf verlassen, es ist ein fester Bund und ihr dürft mir mein Wort vorhalten. Ich werde mich daran halten. Gott will, dass wir auf der Grundlage seiner Verheißung zu ihm beten, mit seinem Wort beten. Deshalb hat uns Gott ja diese Psalmen gegeben. Es sind ja die Worte Gottes, die er uns zum Beten in den Mund legt. Also auch dieses Wort, mein Herz hält dir vor dein Wort. Können wir so mit Gott reden? Ja, wir können's. Gott will das sogar. Wir können das auch anders übersetzen an der Stelle, mein Herz spricht dir nach. Ich spreche doch nur das, was du selbst gesagt hast. Also pflege deine Beziehung zu Jesus. Und das heißt, halte dir vor Augen, was er für dich getan hat und was du in ihm hast, welche Identität du in ihm hast. Wir hatten das in der Bibelstunde jetzt, Römer 6, ja, Vers 11. Haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid, aber lebt, für Christus lebt. Wir sollen es uns vor Augen halten. Und das eben dann auch, wenn wir beten. Wisst ihr, wenn die Not kommt, dann rufen natürlich die Menschen so richtig tief von Herzen zu Gott. Ja? Die Not ist da, ich schütte Gott mein Herz aus und ich sage, hilf mir in der Not. Aber wenn wir vor Gott dann auf die Knie gehen, wenn die Not uns auf die Knie bringt, wenn wir dann anfangen, uns erstmal vor Augen zu halten, wie mächtig und gnädig Gott ist, dass er unser Licht ist, unsere Rettung, unser Zufluchtsort, das schützende Zelt, der Fels, der uns erhebt aus aller Not, wenn wir uns das auch im Gebet vor Augen halten, indem wir Gott loben, es uns selbst nochmal eben sagen, dann werden wir uns so stärken können, vor Gott auch unsere Bitten zu bringen. Dann können wir mit herzlichem Vertrauen unsere ganze Not vor Gott bringen und ihm unser Herz ausschütten. Ja, Gott loben für seine Gnade und Hilfe und danach bitten um seine Gnade und Hilfe. Das ist dieses Gebet, was wir hier in diesem Psalm lernen. Wir stärken uns in der Anbetung Gottes, weil wir uns nochmal vor Augen führen, wie mächtig Gott ist und wie sehr er uns liebt. Und dann haben wir Mut und können alle unsere Bitten vor ihm bringen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn, sagt David dann am Ende. Also, was sollen wir in Not und Leid tun? Wir sollen zu Gott flehen, eben auch indem wir uns nochmal vor Augen halten, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Und dann ist dieses Ausharren gefordert. Das ist das Zweite, was wir tun können in Not und Leid. Mutig ausharren. Gott will uns helfen, er will uns bewahren, aber er will eben auch, dass wir ausharren. Und ausharren heißt letztlich nichts anderes, als dass wir warten auf sein Eingreifen. Gott will, dass wir warten lernen auf sein Eingreifen. Also wenn Gott nicht eingreift, ist es nicht das Problem, dass ich vielleicht noch nicht richtig gebetet habe. Weil ich dann doch nicht die richtigen Worte gefunden habe. Weil ich vielleicht doch nicht richtig Gott gelobt habe. Oder weil es doch nicht richtig von Herzen kam. Stimmt irgendwas bei mir nicht, in meinem Glauben nicht, in meinem Gebet nicht? Nein, das ist nicht der Grund, dass jetzt nicht sofort eine Antwort kommt. Gottes Antwort kann immer heißen ja oder nein oder eben später. Und Gott will, dass wir lernen auszuharren. Das ist die Art, dass er oder dass wir in unserem Glauben wachsen, dass wir fester werden im Vertrauen auf ihn. Also wenn uns Not und Leid trifft, dann sollen wir ausharren in Not und Leid. Und ich glaube, das ist das, was uns vielleicht noch mehr oder noch schwerer fällt, als überhaupt Not und Leid auszuhalten. Das ist dieses Warten, dieses in der Schwebe sein, das Ungewisse. Ja, stell euch vor, ein Freund oder irgendeine Person, die wichtig ist noch im Leben, ruft euch an und sagt, ich muss mit dir über dieses und dieses Thema mal reden. Nee, sagt er nicht. Er sagt einfach nur, ich muss mit dir mal reden. Über eine wichtige Sache. Nächste Woche Donnerstag. Ja. Das ist der Zustand, den wir kaum aushalten können. Gott ist scheinbar nicht da. Es ist ihm scheinbar egal, aber trotzdem zu vertrauen. Und wieder gilt, wenn wir uns Gottes Liebe und Gnade und Macht bewusst sind, dann werden wir auch fähig sein, in der Not auszuharren. Dann werden wir nicht anfangen, einen anderen Ausweg zu suchen. Dann werden wir nicht anfangen, irgendwelche sündigen Wege zu gehen, weil wir denken, dass ich jetzt eben nicht mehr anders kann, dass ich es nicht mehr aushalte, sondern wir werden geduldig auf Gott warten. Das ist die Situation damals von Saul gewesen. Saul stand im Krieg mit den Philistern. Da war wirklich dieses große feindliche Heer, um ihn waren seine Soldaten. Und es war klar, erst müssen wir diesen Gottesdienst feiern, dieses Opfer bringen zu Gott und dann können wir mit Gott in den Krieg führen. Aber dieses Opfer musste Samuel bringen. Er war der Priester. Und Samuel kam nicht. Der Druck wurde immer größer, aber der kam nicht. Der weiß Gott nicht, dass da dieses feindliche Heer steht? Und jetzt fingen an, die Leute wegzulaufen. Wir hatten Angst. Hier, das wird immer gefährlicher, wird immer brenzlicher. Wir gehen. Und stellt euch vor, wie Saul sich gefühlt hat. Da diese hochgerüstete feindliche Armee und seine eigenen Leute gehen weg. Und Samuel, sprich Gott, noch nicht da. Und irgendwann ist er eingeknickt und hat gesagt, gut, ich mache es jetzt irgendwie selbst. Und hat selbst das Opfer gebracht, obwohl er es nicht durfte. Ich muss jetzt irgendwie einen anderen Weg finden. Sonst rennen mir die letzten Soldaten noch weg, sonst ist alles verloren. Und das war der Anfang vom Ende in seinem Leben. Gott will, dass wir ausharren. Dass wir lernen, dem Druck standzuhalten. Und ihr Lieben, wenn wir nicht aufs Kreuz schauen, werden wir nicht standhalten. Das Leid kann uns so hart treffen, dass wir ohne das Evangelium den Glauben verlieren würden. Ihr könnt noch so sehr davon überzeugt sein, dass ihr ja gläubig seid und dass ihr immer noch die Hoffnung habt und der Himmel ist euch sicher, aber wenn ihr das Evangelium nicht fest habt, dann wird euch nichts im Glauben festhalten. Der Druck kann so groß werden, dass wir früher oder später einknicken. Nur wenn wir sehen, Gottes Sohn hat das größte Leid selbst getragen und darum wird er mich auch durch jede Not hier durchtragen. Nur in diesem Blick auf ihn, das ist halt Glauben, dass wir an ihm hängen. Dass wir sehen, Gott hat seinen einzigen Sohn, sein Liebstes und Größtes gegeben. Er hat ihn ja schon gegeben, um mich zu retten, um mich zu seinem Kind zu machen, um mich in seine Gemeinschaft zu holen, und zwar für immer, ob ich das jetzt spüre oder nicht. Und dann, wenn wir das sehen, dann können wir voller Zuversicht Gott anrufen. Dann können wir mutig ausharren. Und dann können wir wirklich voller Gewissheit sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und das spricht uns Gott in diesem Psalm ja zu. Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wenn wir deine Macht und Liebe erkennen, dann können wir nicht anders, als dich anzubeten und dir zu vertrauen und alle unsere Sorge auf dich zu werfen mit Flehen, aber eben auch mit Danksagung. Und darum bitten wir dich, erfülle uns mit dem Licht des Evangeliums. Richte unsere Augen aus auf das Heil, was wir in dir, Herr Jesus Christus, sicher haben. Ich bitte dich, dass uns das nie egal wird oder nie eine Normalität wird, was du für uns getan hast, Herr Jesus, sondern dass wir darauf blicken und immer wieder staunen, uns immer wieder freuen und einfach immer wieder dadurch im Glauben gestärkt werden. Du hältst uns fest in deiner Hand. Wir bitten dich, dass besonders für die, die im Glauben angefochten sind, die in Zweifel sind, die unter Druck stehen und Angst haben, dass sie nicht standhalten können. Herr, gib ihnen in dieser Not diesen Blick auf dich umso mehr. Amen. Amen.